Ich bin die Antje und als Coach für Lebensfreude weiß ich ziemlich gut, echte Lebensfreude gibt es nur mit Freiheit. In jeder Hinsicht und zu jeder Zeit. Nun ist Freiheit aber kein Selbstläufer, sondern wir müssen sie schützen. Und Demokratie bedeutet für mich nicht nur Meinungsfreiheit, sondern auch unbedingt die Anerkennung, dass wir alle füreinander verantwortlich sind. Als Mami von inzwischen 3 erwachsenen Kindern weiß ich, Partizipation beginnt in den Köpfen von uns Eltern. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder in einer freien und offenen Gesellschaft leben, dann müssen wir heute Verantwortung übernehmen. Und daher ist es für mich gar keine Frage, gib der Demokratie deine Stimme. Hashtag geh wählen.
Herzlich willkommen bei Sportsfreunde. In der heutigen Folge spreche ich mit Sportkommentator Marco Hagemann. Wir unterhalten uns über seinen Weg zum Sportkommentator und ihr erfahrt, was sein Vater mit diesem zu tun hat. Marco verrät, welches Medium für ihn die Königsdisziplin des Kommentierens ist und spricht über seine schönsten Sportmomente, die er begleiten durfte. Wir sprechen über seine und meine beruflichen Vorbilder und gegen Schluss kommen wir auch noch auf den Behindertensport und dessen außergewöhnlichen Athletinnen und Athleten zu sprechen. Viel Spaß mit der heutigen Folge Sportsfreunde. Eine kleine Info noch zur inhaltlichen Orientierung des heutigen Podcasts. Die heutige Folge habe ich im August 2024, ein paar Wochen vor dem Start der Paralympics 2024 in Paris aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Hi Marco, schön, dass du in meinem Sportpodcast Sportfreunde dabei bist. Wer bist du und was machst du beruflich so?
Erstmal hallo, ich bin Marco Hagemann, bin Sportjournalist. Viele kennen mich möglicherweise als Fußballkommentator bei RTL und bei The Zone, früher bei Sky natürlich, bei Eurosport. Das ist so das, also A, wer ich bin und B, was ich so mache.
Du hast dich auch andere Dinge in deiner Karriere schon gemacht, oder?
Ja, schon so einiges tatsächlich passiert. Ich habe ja auch über Jahre viel Tennis begleitet, habe bei Eurosport in der Zusammenarbeit mit dem Kicker Sportmagazin eine Talksendung gehabt. Also da war ich als Moderator aktiv, habe ja auch schon ein bisschen in der Unterhaltung gewirkt mit Ilka Bessin, also Cindy aus Marzahn, wahrscheinlich eher bekannt, noch eine Sendung bei RTL gehabt. Also es gab schon so einiges, was ich beruflich machen durfte, das stimmt, ja.
Das ist super. Was hat dir, wenn du zurückblickst, am meisten gefallen? Oder wo du sagst, das hat am meisten Spaß gemacht am Ende?
Boah, das ist gar nicht so, glaube ich, irgendwie so eine Prioritätenliste vorhanden. Bin einfach unglaublich happy und dankbar, dass ich Sportjournalist werden durfte, dass ich meine große Vorstellung damals so als Jugendlicher, vielleicht die einen oder anderen sagen schon, ich hätte das hier und da so ein bisschen schon als Kind gehabt, einfach ausüben darf, dass ich bei der Zeitung damals anfangen durfte, als 15-Jähriger bei mir in der Heimat, dass ich dann über diverse Praktika dann zum Fernsehen gekommen bin, damals beim DSF, also heute besser bekannt als Sport 1, und dass dann so die Reise als Sportjournalist losging, ich einfach das ausleben darf, ausüben darf, was ich schon sehr, sehr lange vorhatte. Und das ist einfach ein Traumjob. Und es fühlt sich gar nicht so an wie so ein Job, sondern eher wie ein Hobby, das ich dann eben zum Beruf machen darf und durfte. Und es bleibt hoffentlich auch noch so ein paar Jährchen so, dass ich das machen darf.
Du hast jetzt gerade gesagt, du hast mit 15 hast gesagt, die ersten Erfahrungen gemacht. Heißt das, du hast schon relativ früh in deinem Leben gewusst, hey, das will ich und da will ich hin? Oder wie ist das zustande gekommen?
Ja, also jetzt nicht als 5-Jähriger. Ich weiß, dass Freunde von mir oder Bekannte von damals immer noch erzählen, dass ich auf dem Fußballplatz noch ein bisschen rumkommentiert habe. Auch schon als Kind in den Kinderjahren viel Sport geguckt habe, selbst natürlich auch Sport gemacht habe, wie Fußball, wie Tennis. Aber ich durfte mich auch in vielen anderen Sportarten ausprobieren, die mir dann aber nicht so gelegen haben. Oder beziehungsweise man hat dann festgestellt, dass das Talent überschaubar ist in manchen Sportarten. Und irgendwann, als ich so 12, 13 war, habe ich meinen Vater gefragt, was ich denn so werden wolle. Und ich habe gesagt, so, keine Ahnung, vorher war man Pilot, ich weiß es nicht. Und da sagt er, obwohl er mit den Medien gar nichts zu tun hat, also rein gar nichts, du wirst mal Sportjournalist, weil du dir ja, alles in der dritten und vierten Wiederholung noch anguckst, was dann so zu sehen ist. Und dann ging es tatsächlich ja so in meinen Kopf rein und ich habe lange so gedacht, okay, das könnte doch was sein. Und habe dann so die ersten Gehversuche im Sportjournalismus bei unserer Tageszeitung gemacht, bei mir in der Heimat. Und ja, plötzlich war ich Feuer und Flamme und habe den Journalismus quasi dann von der Pike aus gelernt, wie gesagt, bei der Zeitung. Aber da ging es halt weiter über Praktika mit Radio und Fernsehen und ja, und irgendwie war das dann so mein Lebensweg in kurzen und knappen Worten.
Ja, das klingt in gewissen Teilen ähnlich wie es bisher bei mir war, nur mit dem Unterschied, dass ich das noch nicht geschafft habe, so dahin zu kommen, wo du jetzt bist. Also ich habe auch mehrere Praktika gemacht, habe auch relativ früh gewusst, was ich machen will, Sportjournalist, Sportkommentator, auch mehrere Praktika und so weiter. Mit dem wahrscheinlich Unterschied, dass du keine akademischen Ausbildung in der Richtung gemacht hast, oder doch, oder?
Nee,
Ja.
ich habe das Studium nicht machen müssen, wobei ich ganz gerne auch vielleicht auch sogar so ein Studentenleben mal gerne gehabt hätte, aber das ist halt bis dahin nicht gekommen, weil mich hat das DLF damals, als ich Praktikant war, dann als freier Mitarbeiter weiter verpflichtet hier in München und wiederum ein paar Wochen später habe ich dann ein Angebot zu einer Festanstellung bekommen als Jungredakteur und habe also quasi auch ein Volontariat übersprungen und war dann also festangestellter Jungredakteur mit 23. Und dementsprechend brauchte ich dann A, nicht mal ein Volontariat machen, B, nicht studieren und war gefangen im positiven Sinne in den Medien und beim Fernsehen und war vielleicht nicht ganz so schlecht. Der Zeitpunkt damals ist schon lange, lange her, aber unvergessene Zeiten, unvergessene Kolleginnen und Kollegen, unvergessene Momente, die man erlebt hat, die man machen durfte, wie gesagt, von der Pike auf. Also ich glaube, ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich den Journalismus, den auch gerade den Fernsehjournalismus wirklich von ganz unten gelernt habe, mit viel Fleiß. Klar, natürlich auch zur richtigen Zeit, für den richtigen Ort gewesen zu sein, mit Talent, das gehört natürlich auch logischerweise dazu, mit den richtigen Chefs und Chefinnen an meiner Seite, die mich gefördert haben. Aber ich habe von klein auf quasi diesen Beruf erlernt und bin nicht wie heutzutage so manch einer, der dann meint so, ich weiß schon alles und hat noch gar keine Praxiserfahrung und ich muss plötzlich, bevor der Sportmoderator werden oder der Sportkommentator werden, nee. Ich glaube, dass es ganz gesund ist, den Beruf so zu erlernen, dass man viele Dinge schon einfach mal weiß und einschätzen kann und die richtige Basis auch gefunden hat dadurch.
Du hast jetzt ein bisschen angesprochen, dass du das besser findest, wenn man logischerweise wie aus der Peak, von der Peak auf das ein bisschen mitkriegt. Findest du, weil heutzutage ist ja, also aus meiner Erfahrung zumindest, so, dass es ohne Ausbildung, akademische Ausbildung, sehr, sehr schwierig ist, eine seriöse Medienkarriere als Journalist zu starten. Findest du das gut oder schlecht, dass man solche Volontariat oder einen Bachelor oder wie auch immer braucht, um überhaupt reinzukommen in das Ganze?
Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt das abgeschlossene Hochschulstudium sein muss. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man Praxiserfahrung gesammelt hat, und ja, bei sich bleibt, ja, und nicht zu viel will von Anfang an. Also, ich glaube, das ist auch mein Weg, den ich gegangen bin, dass der auch möglich ist heutzutage. Ist doch gar keine Frage. Es gibt so viele Talente in der Republik, die diesen Weg auch gehen können. Also, ich finde, man braucht nicht zwingend den Bachelor oder noch einen Doktor und, also das sehe ich gar nicht so. Mein Punkt ist eher der, dass man diesen Beruf einfach von unten herauf geht, auch erlernt. Also ich habe Sendungen geleitet als Ablaufredakteur, als Leiter der Sendung. Ich habe früher sogenannte Off-Matzen geschnitten, kurze Beiträge, lange Beiträge. Habe mich so ein bisschen rangerobbt an diverse Dinge und habe dann so meinen Weg gefunden, was mir am meisten Spaß macht oder wo vielleicht auch dann die Chefs gesagt haben, das ist dein Weg und da sehen wir deine Stärken. Aber ich kann bei vielen Dingen einfach auch mitreden, sowohl in der Planung einer Sendung beispielsweise. Ich weiß, wie man kommentiert. Das muss nicht immer jedem gefallen heutzutage, aber ich kenne die Basics, darum geht es mir immer. Ich kenne die Basics, worum es geht, wie ein Beitrag auszusehen hat, wie ein Kommentar auszusehen hat. Ich habe Erfahrungen gesammelt in der Moderation. Aber ich habe nie behauptet, jetzt schon der beste Moderator, der beste Kommentator, der beste Beitragsmacher zu sein. Ganz im Gegenteil, sondern ich lerne ja auch immer noch weiterhin dazu. Was ich halt meine, ist, ich habe das Ärztepraktikum gerade mal hinter sich gebracht und dann heißt es immer so schnell, ja, ich kenne mich ja im Fußball auch super aus oder im Tennis oder in der Leichtathletik oder im Wasserball, keine Ahnung. Und dann müsste ich doch schon am besten das WM-Finale oder das Champions League-Finale oder das Golden League-Meeting kommentieren. Das geht mir manchmal ein bisschen zu schnell. Manche Selbsteinschätzungen sind für mich ein bisschen übertrieben, sondern erstmal geht es darum, peu à peu Dinge zu erlernen, lernen, wissbegierig zu sein und sich da zu verbessern. Das ist mein Punkt.
Ja, das sehe ich auch so. Also, dass das sicher wichtig ist, dass man von unten herauf möglichst viel, von Anfang an möglichst viel mitnimmt. Also, ich habe zum Beispiel auch zweimal beim Blick in der Schweiz arbeiten dürfen, in der Sportredaktion, und habe da nicht nur Fußballsachen gemacht, sondern Ski-Alpin oder Tennis oder was auch immer und auch mal mitgehen und so weiter und möglichst viel aufsaugen, sage ich jetzt mal, wie so ein Schwamm, wenn man jung ist, und versuchen, das von den anderen, von den Älteren zu lernen und das dann für sich irgendwo, ja, für sich zu speichern und auf seine Weise dann in der Zukunft umzusetzen. Das ist,
Ja,
glaube ich, schon
und
wichtig.
auch die Liebe, die man zum Sport, also jetzt sind wir ja beim Sport ja auch, die Liebe zum Sport auch zu vermitteln. Und worum geht es eigentlich? Also ich bin nicht der Wichtigste. Also jeder ersetzbar logischerweise, aber was ich damit meine ist, die Athletinnen und Athleten in den diversen Sportarten, die spielen die absolute Hauptrolle. Und um die geht es. Und die versuchen wir zu begleiten, versuchen natürlich auch, ja, auch taktische Dinge, Geschichten zu erzählen, ist ja keine Frage, um den Zuschauern zu Hause natürlich ein bisschen was zu transportieren, um sie mitzunehmen, um ihnen Emotionen nach Hause zu tragen. Das sind natürlich auch so Randgebiete und Randfaktoren, die dazu zählen. Aber die absoluten Hauptrollen spielen immer noch die auf irgendwelchen Rasenflächen stehen, auf Hallen, Parkettböden, auf was da ihren Sport betreiben. Also ich glaube, du weißt, wovon ich rede. Darum geht es letztendlich und nicht, dass man meint, man wäre die wichtigste Person in dem Moment in diesem Universum. Nee, nee. Dann hat man A, den Job nicht ganz verstanden und B, auch seine Rolle nicht ganz verstanden.
Ja, das glaube ich auch, dass das ganz Wichtigste ist, dass man so ein bisschen sich von der Seite nimmt und sagt, wie der Name schon sagt, ich kommentiere, reportiere nur das, was da passiert, und für die Leute zu Hause gebe mehr als das, was da passiert teilweise, oder schätze es ein, oder kommentiere es, wenn es sein muss auch, aber sage nicht, hier, ich bin der Geilste überhaupt und wie auch immer. Das ist sicher so, ja. Ja. Du hast sag mal, am Anfang gesagt, du hast viel gemacht, auch in allen verschiedenen Sportarten. Gibt es ein Event, ein Spiel, ein Turnier, irgendwas, ein Moment, der dir in Erinnerung bleibt, weil er besonders schön, besonders dramatisch, besonders in irgendeiner Art und Weise erinnerungswürdig war?
Sehr viele Dinge, aber na klar hat man auch für sich, ich weiß nicht, seine Top 3, Top 5, ja, es kommt schon seit in der Nähe. Es wird immer mein erstes Fußball-Live-Spiel bleiben, das ich über 90 Minuten kommentieren durfte. Das war Juventus Turin gegen Palermo, vor 20 Jahren mittlerweile schon, damals für Premiere, Schrägstrich jetzt Sky. Das wird natürlich immer in Erinnerung bleiben, weil das war quasi ja, in der Live-Reportage, im Live-Kommentar, wie sowas wie der Startschuss. Das wird unvergessen bleiben. Natürlich wird der Australian Open Sieg von Angelique Kerber immer in Erinnerung bleiben, weil A, es ihr erster Grand Slam-Titel war in ihrer Karriere, das wird für sie auch unvergessen bleiben. B, ich mit dabei sein durfte, live vor Ort damals in Melbourne. Wir haben durch die Übertragung, mit der Übertragung den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. War ein großartiger Moment damals in Melbourne. Na klar wird das erste Länderspiel mit der deutschen Nationalmannschaft in Erinnerung bleiben. Damals für RTL, auch schon 10 Jahre jetzt her gegen Schottland, kurz nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft in Brasilien. Die Reise von Eintracht Frankfurt zum Europa League-Titel in Sevilla, Wahnsinn. Meine Sendung im Kicker Talk, die ich moderieren durfte. Also du merkst, es gibt echt wirklich viele, viele Highlights. Darunter ist jetzt kein WM-Finale, kein Champions League-Finale. Nee, das muss es auch nicht. Also ich erinnere mich auch an einen Zweitrunden-Wimbledon-Match zwischen Rafael Nadal und einem Polen. ich weiß nicht ganz genau, wer es war, ich glaube Janowitz oder so, ich glaube es war Janowitz, 2012, parallel spielte die deutsche Nationalmannschaft das EM-Halbfinale gegen Italien, Mario Balotelli des Grüßen, und ich habe das Zweitrundenmatch kommentiert in Wimbledon, und also nicht vor Ort, sondern aus München. Es ging dramatisch über 5 Sätze, zwischendurch Regen, das Dach wurde geschlossen, es war eine Hallenveranstaltung. Es war der Wahnsinn, dieses Match, auch das ist unvergessen. Also damit will ich immer sagen, es muss nicht immer ein Finale sein oder irgendetwas Spezielles, sondern das sind für mich auch spezielle Momente wie Juventus gegen Palermo, wie ein erstes Länderspiel in einer Qualifikationsphase oder wie Rafael Nadal damals in seinem 5-Satz-Krimi in Wimbledon.
Du hast sicher vor Ort und auch, wie du gesagt hast, in München nicht vor Ort schon Dinge gemacht. Was ist, also die erste Frage wäre, was ist schwieriger oder einfacher? Und das zweite, was macht mehr Spaß?
Ganz einfach zu beantworten. Schwieriger ist es natürlich, in München zu sitzen, also nicht in einer Arena, in einem Stadion, in einer Halle, weil du einfach nur das Fernsehbild hast, das die Zuschauer auch haben. Du hast vielleicht auch einen Statistikmonitor oder so, aber du hast jetzt nicht noch irgendwelche andere Perspektiven, die dir da zur Verfügung stehen. Also du bist einfach auf das Fernsehbild angewiesen und kannst halt nur das dann auch kommentieren, was du selbst auch siehst und was die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause sehen. Das macht es nicht gerade einfacher, weil es im Stadion, in einer Halle, in einer Arena eben einfacher macht, fernab des Balles, wenn wir beim Fußball bleiben, auch zu gucken, was passiert da einfach, und die Emotionen. Also wenn du in einer Kabine sitzt vor einem Monitor, kannst du einfach gegenüber dem Stadion, der Halle, nicht diese Emotionen transportieren, weil du nicht mit dabei bist. Du bist nicht vor Ort, und das macht es natürlich schwieriger. Klar, man entwickelt Routine und versucht das trotzdem irgendwie dann hinzukriegen und sich fesseln zu lassen, ist ja gar keine Frage, und so einzutauchen, dann auch ins Fernsehbild, wie die Zuschauer zu Hause. Aber na klar kann man das im Stadion einfach viel, viel besser transportieren, weil du schon den ganzen Tag über das miterlebst, wie sich entwickelt, wie sich aufbaut, weil du rechts und links gucken kannst, du hast die Zuschauer im Blick, du hast die Bänke im Blick beispielsweise. Und dann kommen wir eben zum Schluss, dass vor Ort, egal in welcher Sportart im Übrigen, ich würde nicht sagen, mehr Spaß macht. Es macht mir auch Spaß, weiterhin auch in einer Box zu sitzen, um meiner Leidenschaft ja nachgehen zu dürfen. Aber natürlich ist das was anderes, und weil du viel, viel mehr mit aufsaugen kannst. Du kannst Kontakte knüpfen, du kannst deine vorhandenen Kontakte natürlich auch noch weiter pflegen, weiter ausbauen, mit Menschen sprechen, was mir sonst natürlich in einer Kabine abgeht, mit Kolleginnen und Kollegen von anderen Fernsehsendern, von Zeitungen, von Radiosendern sprechen, mit Protagonisten sprechen. Das macht es natürlich vor Ort bedeutend einfach.
Ja, apropos Kolleginnen und Kollegen, hattest du oder hast du ein Vorbild oder jemanden, wo du sagst, hey, den finde ich aus diesen und diesen Gründen extrem gut, oder der macht das und das gut, das will ich ähnlich machen oder das schaue ich mir bei ihm ab, oder gibt es das nach einem gewissen Erfahrungsschatz mit einem gewissen Alter nicht mehr?
Na, Punkt 1, ich finde es schon wichtig, seinen eigenen Stil zu entwickeln und bei sich zu bleiben. Einen zu kopieren beispielsweise führt nicht zum erwünschten Ziel. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber natürlich hatte ich auch in meiner Zeit, als ich so groß wurde, gab es nicht so viele TV-Sender, angefangen mit ARD, ZDF und dritten Programmen, und irgendwann kamen da die privaten dazu. Heutzutage sieht das natürlich ein bisschen anders aus, aber klar, wenn ich so an Dieter Kürten denke, an der ZDF-Legende, gerade wenn der moderiert hat, wie er seinen Gästen den Raum gegeben hat, zu blühen einfach, weil es geht nun mal dann, ich habe ja eben schon mal, das sind die Protagonisten, darum geht es letztendlich, bei all seiner eigenen journalistischen Arbeit, wie er den Raum ihnen geöffnet hat, gegeben hat, das war großartig. Ich habe Marcel Reif, mit dem ich ab und zu immer noch in Kontakt bin, sehr, sehr gerne zugehört, weil er mit der deutschen Sprache unglaublich gut umgehen kann. Also das sind sicherlich so zwei, die ich auf jeden Fall nennen muss. Aber darüber hinaus, gerade so von der älteren Garde, auch von den Öffentlich-Rechtlichen, ob das dann Harry Valerian war oder auch Gerd Rubenbauer, Mit denen verbinde ich natürlich sehr, sehr viel, weil ich als kleiner Dotz da irgendwie vorgesessen habe und zugehört habe. Tom Bayer, mit denen durfte ich zusammenarbeiten bei Sky. Das war eine riesen Ehre. Ich war unfassbar nervös, als ich das erste Mal mit ihm in einer Sky-Konferenz in der Bundesliga zusammensaß. Ich habe Tom im Radio gehört, als ich das Auto meines Vaters gewaschen habe zu Hause oder den Rasen gemäht habe, als er noch für die WDR-Schlusskonferenz in der Bundesliga tätig war. Also da gibt es schon so einige, vor denen habe ich ganz, ganz großen Respekt und der wird immer bleiben, weil sie so viel Erfahrung haben, auch so viel erlebt haben. Und das kann ich jungen Kollegen einfach auch nur gerne weitergeben, auch ein bisschen mehr Respekt noch zu haben, auch vor vielen anderen Kollegen, die schon seit 20, 30 Jahren im Geschäft sind und das sehr ordentlich machen. Nochmal, wir können nicht jedem gefallen, das wollen wir auch gar nicht. Das ist immer manchmal auch sehr viel Geschmackssache. Und halt klar sind wir übrigens auch Menschen und machen auch Fehler, das gehört einfach dazu. Aber ich habe großen Respekt vor vielen, vielen Kollegen, was die schon so geleistet haben, berichtet haben, sowohl im TV als auch gerade im Radio. Weil Radio ist echt Königsdisziplin, wo du noch beschreiben musst, damit der Zuhörer sich das vorstellen kann. Das ist schon ein ganz, ganz großer Sport.
Ja, also ich habe natürlich auch, dadurch, dass ich relativ früh gesagt habe, ich will Sportjournalist machen, Sportkommentator, so den einen oder anderen, der hat einfach, so wie er das rüberbringt und wie man merkt, wie er das lebt, als gesagt, boah, also wenn ich das mal so hinkriegen würde, genial, irgendwann mal, also Marcel Reif sowieso, der war für mich auch eine große Ehre, dass er hier auch mal im Podcast dabei war und ich mit ihm reden durfte über seine sportlichen, beruflichen Lebensweg und anderes. Und Frank Buschmann finde ich auch jemanden, der das, wenn, also er kann für mich, wenn ich die Sky-Konferenz gucke, finde ich das sehr spannend, wie er beides kann. Also er kann ein Spiel, das jetzt nicht von Highlights blüht, sehr gut kommentieren, ohne dass man einschläft, böse gesagt. Aber er kriegt es eben auch hin, dass wenn irgendwie plötzlich alles drüber und drunter geht, dass er das eben auch mit in die Wohnzimmer kriegt. Und auch dich, muss ich sagen, also wenn ich auf RTL die Länderspiele gucke, höre ich immer wieder gern dazu, zusammen mit Steffen Freund. Das bringt mich auf die nächste Frage. Was macht den Unterschied, wenn du zu zweit kommentierst, wenn du einen Co-Kommentator hast? Was macht das schwieriger, einfacher?
Erstmal vielen Dank, dass du mich auch aufgenommen hast in die großartige Liste. Es ist ja quasi so ein Trend geworden, ne? In vielen Sportarten, dass dann ehemalige Sportlerinnen und Sportler mit dabei sind und die Expertise geben. By the way, manchmal finde ich das ein bisschen zu inflationär, denn es heißt nicht, dass jeder ehemalige auch gleichbedeutend guter Experte ist. Und ich frage mich manchmal, muss das immer so sein?
Also quasi, ähnlich wie nicht jeder super Profisportler auch ein super Trainer automatisch werden kann.
Ja, absolut. Ich weiß nicht, ob das immer so sein muss. Es hat ja auch viele Jahre, gab es ja auch schon die Tatsache, dass man das auch ohne Experten machen konnte. Auch da gibt es sicherlich ein Für und Wider und sicherlich auch stärkere und nicht so starke tatsächlich nochmal. Es ist das, was mir so manchmal so ein bisschen abgeht, ist, es gibt halt für Expertinnen und Experten ist auch keine Ausbildung. Also deswegen ist das für sie ja auch ein komplett neues Berufsfeld und manchmal wünsche ich mir dann auch, lernt auch euer neues Berufsfeld kennen. Ich habe den größten Respekt vor jeder sportlichen Karriere. Ich habe nie so hoch gespielt wie zum Beispiel Steffen oder Losa oder Sami Khedira und habe diese sportlichen Titel eingefahren. Also riesen Respekt, Kompliment. Aber jetzt ist ein neues Berufsfeld und da weht auch ein anderer Wind und manche Dinge sollten auch da Expertinnen und Experten immer berücksichtigen, nämlich das neue Berufsfeld auch zu lernen und zu erlernen. Da fängt es auch mit Vorbereitung an und so weiter. Ob es jetzt schwieriger ist oder einfacher ist, das ist immer so schwierig zu beantworten. Ich glaube, wenn man eine gute Wellenlänge hat und eine ähnliche Denkweise über den Sport, dann kann das immer relativ gut klappen. Das Entscheidende ist für mich, dass jeder Kommentator oder auch Kommentatorin, ist ja eh klar, immer noch das Heft des Handelns in der Hand hat. Das darf nicht anders sein, weil wir haben den Job erlernt und gelernt und müssen auf viele, viele andere Dinge ja auch noch achten. Es gibt ja dann musst du Hinweise noch machen auf das andere Programm beispielsweise. muss schauen, dass das nicht alles überfrachtet wird mit Informationen, auch mal Pause zu machen. Du hast selber Geschichten vorbereitet und recherchiert und Statistiken und so weiter. Ich mag behaupten, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch wissen, worüber sie da reden, worum es da geht. Also die kennen sich auch da schon ganz gut aus in vielen Sportarten und bitten das schon auch irgendwie so ein bisschen zu fühlen und nachzuvollziehen, auch wenn man nicht auf diesem Niveau gespielt hat. Und die Experten können immer noch einen ganz großen Mehrwert den Zuschauern und Zuschauern geben, weil sie das erlebt haben und diese persönlichen Geschichten neben dem Lesen des Spiels, also was ich hoffentlich von jedem auch durchaus erwarten kann, aber das, was sie gefühlt haben oder persönliche Dinge, die sie erlebt haben, das können sie natürlich den Zuschauern unglaublich gut näher bringen, wenn sie auch da eine sprachliche Entwicklung machen. Ne? Nicht jeder ist dann so gut hinter dem Mikrofon gleichzeitig. Also das macht für mich immer so einen Mehrwert aus, wenn ich mit Steffen ein Halbfinale international kommentiert habe oder Nationalmannschaft, dann weiß ich, das hat er erlebt. Da war er, auch wenn er schon ein paar Jahre zurückliegt. Das spielt aber keine Rolle. Er hat Nationalmannschaft gespielt oder er war im Champions League Halbfinale oder er war auch selbst Trainer. Also auch die Trainersicht kann er dann vermitteln. Das gilt übrigens auch für andere Experten, gar keine Frage. Aber das meine ich damit, weil er hat das Niveau gespielt, er kann das rüberbringen, er hat die Liebe zum Sport. Diese Vermittlung für den Zuschauer, für die Zuschauerin ist, glaube ich, so Gold wert und bringt nochmal, wirklich vielleicht so die Kirsche auf die Torte.
Also die perfekte Kombination wäre, dass der Kommentator immer den Faden in der Hand hat und weiß, wie, was, wo. Und der Experte, der Co-Kommentator, vor allem seine Expertise auf bestimmte Situationen, Szenen, Momente, die passieren, dann hineinbringt, indem man ihn fragt, was geht's jetzt in dem gerade vor, was geht ihm den Trainer vor oder genau. Wie auch immer, ne?
Ja. Genau so ist es. Genau. Also der Experte braucht mir nicht sagen, dass Mannschaft XY seit 13 Spielen ungeschlagen ist.
Das weißt du selber.
Ja. Genau, das weiß ich, das muss ich sagen, quasi. Mhm. Ne? Und natürlich kann ich ja auch als Kommentator etwas Taktisches reinbringen. Also ein bisschen, was habe ich ja gerade gesagt, also viele wissen schon, worum es da geht und sehen auch viel tatsächlich. Und dann kann sich auch mal ein kurzes Gespräch entwickeln und man kann auch mal unterschiedlicher Meinung sein, überhaupt gar keine Frage. Aber so Nuancen seitens des Experten sind genau diese Geschichten, über die wir gerade gesprochen haben, die bringen es nochmal voran. Nochmal, es geht auch um Gefühl. Sport ist nicht nur Taktik heutzutage. Also auch wenn es immer mehr wurde. Aber wenn wir die Olympischen Spiele gerade anschauen, das ist so viel Emotion, das ist Gefühl, das ist Tagesform. Und nein, es ist eben nicht nur dann taktisch, sondern es sind die Einflüsse von außen, Zuschauer sind da. Da geht es um so viel Gefühl und das auch zu vermitteln und das bitte nicht zu vernachlässigen heutzutage, egal in welcher Sportart, ist für mich ganz, ganz entscheidend. Also nur Taktik und nur, wie spielen sie heute im Fußball 4-3-3, 4-2-3-1 und abkippende 7 und 12 und hast du nicht gesehen, das ist mir zu viel, das ist nicht mein Weg, das ist nicht meine Denke, das können andere anders sehen, aber für mich hat der Sport viele, viele andere und weitere Faktoren.
Also zum Beispiel jetzt Olympische Spiele ansprichst, dann so Abende, wenn das Stadion voll ist, wenn die Leichtathletik-Finals sind, 100 Meter, 200 Meter und so weiter, das zu spüren und das auch rüberzubringen, was das für eine Atmosphäre ist oder wenn man im San Siro oder Bernabeu oder auch im Signal Iduna Park ist, im Derby oder so, das auch rüberzubringen, zu sagen, das ist jetzt gerade was ganz, hier passiert was Besonderes. Das so die Dinge, oder? Dass das auch wichtig ist.
Und nicht nur Und dazu gehört es natürlich auch dann in den richtigen Momenten nochmal die Klappe zu halten. Damit übrigens die Zuschauer und Zuschauerinnen zu Hause das spüren können, das miterleben, das hören können tatsächlich. Es bringt mir nichts zu sagen, boah, ist eine geile Stimmung hier oder ist jetzt, was hier gerade abgeht. Ich meine, ich habe auch die Olympischen Spiele jetzt sehr, sehr, sehr intensiv verfolgt. Und wenn dann das Stade de France abhebt oder in der Halle beim Volleyball, beim Basketball kocht und die Handballer haben es da vorgemacht, beispielsweise, und ich halte nicht den Mund, sowohl als Kommentator als auch als Experte, ja, wie soll denn der Zuschauer denn zu Hause überhaupt das mitbekommen? Mhm. Also es geht ja gar nicht. Also ich würde jedem, auch jungen Kollegen, sagen, traut euch auch mal die Klappe zu halten. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung, eine Minute mal die Klappe zu halten. Oder vielleicht auch mal zwei, wenn es sich anbietet. Ich weiß, das fühlt sich an wie 10 Minuten. Oder es fühlt sich an wie 20 Minuten. Ist aber sehr kurz eigentlich. Aber gebt den Zuschauern zu Hause die Möglichkeit, das auch aufzusaugen, die Stimmung aufzusaugen, nicht nur darüber zu reden, sondern auch das fühlen zu lassen.
Ich kann mich gut erinnern, zumindest letzte Saison haben das, glaube ich, regelmäßig gemacht, wenn ich Konferenz geguckt habe, Bundesliga auf Sky und der VfB Bochum hat ein Heimspiel. Dann war es, glaube ich, egal, welcher Kommentator das in der Konferenz gemacht hat, der hat dann, sobald die Stadionhymne Bochum angestimmt wurde, gesagt, so, und jetzt spüren wir oder hören wir mal zu. Also so Dinge meinst du, oder zum Beispiel?
Ja, aber ich muss da kurz reingrätschen. Manchmal ist es auch mir zu inflationär geworden, dass man jetzt nur noch, also nee, mir geht es gar nicht immer um die Vereinshymnen. Da ist es relativ einfach, sondern es geht um Jubel beispielsweise. Ja, da explodiert ja manchmal auch eine Stimmung, ja, auf den Rängen. Oder auch mal, wenn es leise ist. Kann übrigens auch mal passieren, dass es leise ist, dass eine gegnerische Mannschaft das Stadion dann, in dem sie gerade spielen, mal zum Schweigen gebracht hat. Auch das gehört dazu. Nicht immer nur Ekstase stehen lassen, sondern auch mal Ruhe stehen lassen. Und nicht nur Torhymne, darum geht's, oder Vereinshymne, darum geht es mir nicht, sondern auch während des Spiels den Mumm zu haben, ja, Emotionen, egal in welchem Bereich, stehen zu lassen. Man muss nicht immer alles kommentieren. Anders im Radio. Also da ist es dann, ja klar, kann ich dann auch mal eine Stimmung stehen lassen. Klar, aber ich muss natürlich sehr viel beschreiben, was passiert da gerade, weil im Radio hört man es halt nur. Oder auch wenn man, ich kenne auch Menschen, Kolleginnen, die für Blinde kommentieren. Auch da, ne, die brauchen natürlich auch Informationen, dass sie es vorstellen können. Aber wenn wir jetzt mal rein von der normalen Berichterstattung ausgehen im Fernsehen, kann ich das auch während des Spiels auf jeden Fall tun.
Ja. Man sollte. Absolut, ja klar, es war von mir nur so ein Beispiel, dass natürlich während dem Spiel das auch mal je nach Situation möglich beziehungsweise sogar vielleicht notwendig ist. Das macht Sinn, ja. Hast du in deiner beruflichen Karriere irgendwann eine Art, wie soll ich sagen, Motto gehabt oder irgendwas, was du gesagt hast, ey, an dem du es gehangen hast, wenn es mal schlecht lief oder wo du gesagt hast, okay, komm wieder runter, auch wenn es jetzt gerade richtig gut lief oder auch ein Lebensmotto vielleicht grundsätzlich?
Ja, ein grundsätzliches Lebensmotto habe ich schon. Es hat aber private Ursprünge gehabt, weil ich ja meinen Vater sehr früh verloren habe, als ich 19 war. Und ich versuche, so gut es mir gelingt, das kann man natürlich nicht jeden Tag, weil man auch nicht jeden Tag dran denkt, aber im Großen und Ganzen versuche ich schon, mein Leben ja in gewisser Art und Weise zu genießen und zu leben, tatsächlich, weil ich weiß, dass es schnell anders werden kann, dass das Leben auch schnell vorbei sein kann. Auch das musste ich alles lernen, das kann man ja nicht von jetzt auf gleich. Ich glaube natürlich, je älter man wird und desto noch sensibler wird man wahrscheinlich und desto noch intensiver lebt man nach diesem Motto. Das trägt mich so durch mein Leben im Moment. Nochmal, du kannst es nicht immer halten, weil man natürlich auch mal selbst negative Momente erlebt hat, durch ein Tal gehen muss und manche Dinge auch zu kompliziert sieht und sich über viele Dinge aufregt oder nicht aufregt und Social-Media-Kram und so weiter und so fort, das kommt alles dazu, also das schafft man nicht immer, aber grundsätzlich habe ich da einen sehr, sehr guten Weg gefunden und ja, das ist der Ursprung, der dadurch entstanden ist, ein sehr trauriger, gerade weil mein Vater mich ja quasi auf diesen Berufsweg geschubst hat, aber es ist halt so, wie es ist und ich versuche das genauso dann umzusetzen und vielleicht, ja, ich glaube schon, dass ich ein bisschen ruhiger geworden bin. Ich weiß, Buschi sagt das ja auch schon seit 10 Jahren, dass er ruhiger geworden ist, aber ist auch noch nicht so ganz geschafft, auch wenn er sich Mühe gibt jetzt mit Pebbles und so. Ich glaube, das liegt aber auch daran, weil wir wahrscheinlich auch zwei grundemotionale Menschen sind und gerade das, was wir da tun, nicht nur lieben, sondern ja, wir haben einfach eine ganz große Liebe zum Sport und der eine noch etwas ausgeprägter, auch durch seine Präsenz, vielleicht auch in Social Media oder wie er sich auch sonst so gibt, das ist auch vollkommen fein. Wir verstehen uns einfach großartig, weil du ihn auch genannt hast. Aber das würde ich sagen, ist so tatsächlich mein mein Lebensmotto, an dem ich mich aber jetzt nicht so festkralle. Ne? Also der wird gelebt, ja, aber den packe ich jetzt nicht jeden Tag raus, nur weil mir jetzt was Schlechtes widerfahren ist oder so, oder was nicht so doll ist. Ich glaube, da habe ich schon eine relative Stärke entwickelt und ein Selbstbewusstsein entwickelt, dass ich weiß, wie ich mit einigen Situationen umzugehen habe.
Ja, ich glaube schon, dass das schon an Menschen auch solche Erlebnisse prägen beziehungsweise vielleicht auch verändern, was einem mit einem machen. Und das ist mit Sicherheit so, ja. Ja.
Absolut.
Ja. Also bei mir ist es so, ich habe einen angeborenen Herzfehler und eine halbseitige Lähmung. Also ich habe eigentlich, kenne mich nicht anders, bin so aufgewachsen, aber bin nicht so mit der Behinderung geboren. Und ich habe das mehr von außen immer wieder von der Familie erzählt gekriegt, wie das alles dramatisch war damals und so weiter. Aber aus dem kann man auch Kraft schöpfen, auch wenn es natürlich eine andere Art ist, wenn man ein Handicap hat, als wenn man normaler Mensch ist, in Anführungszeichen. Aber das ist, jeder Mensch, glaube ich, zieht seine Kräfte und seine Stärken aus verschiedenen Lebensphasen. Und daraus kann sich auch ein Lebensmotto, glaube ich, auch entwickeln dann am Ende.
Absolut. Und ich sage dir ganz ehrlich, es gibt so viele wunderschöne und wunderbare Beispiele, die genau das zeigen, wovon du gerade gesprochen hast. Dass man auch in einem Handicap unglaubliche Dinge leisten kann. Also wir haben jetzt nach den Olympischen Spielen haben wir die Paralympics. Manche sind mit dem Handicap so auf die Welt gekommen. Manche haben erst das Handicap während ihres Lebens erhalten, durch welche Vorfälle auch immer. Und wie viel Kraft man daraus noch schöpfen kann, das muss natürlich von einem selbst kommen, ist ja klar. Und nicht jeder, wir sind alles Individuen. Der eine ist vielleicht ein bisschen kraftvoller und motivierter und hat übrigens auch Lebensumstände, die ihm helfen können. Ja, das gibt es nochmal nicht in jedem Part dieser Welt, das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Man hat ein tolles Umfeld und nicht jeder hat ein tolles Umfeld, aber nicht so trotzdem. Ich glaube, das ist was ganz Tolles, was du da auch selber sagst und weil du es selbst am eigenen Leib ja auch erfährst und erfahren hast. Es ist trotzdem noch ein lebenswertes Leben und man kann vieles erreichen, auch mit einem Handicap. Und das, ich glaube, du bist dann derjenige, der das wunderbar vermitteln kann, auch diejenigen, die ein ähnliches Handicap haben, ein anderes Handicap haben, dass dann doch noch einiges zu bewegen ist in dem Leben. Und vielleicht sogar manchmal noch viel, viel mehr als, wie du es eben selber sagst, bei den in Anführungsstrichen Normalen, ne, die kein Handicap haben, die sich vielleicht hier und da ein bisschen zu schnell anlehnen, hinsetzen, jammern beispielsweise, obwohl es genügend Menschen gibt, die eigentlich jammern könnten und dürften, es aber nicht tun, aus den genannten Gründen.
Ja, also ich habe sowas tatsächlich selbst auch erlebt. Ich bin eine Zeit lang bei den behinderten Sportlern der Schweizer mitgefahren, Ski Alpin, Schweizer Meisterschaften, Europacup, Nachwuchs und so, also ich glaube ungefähr 8 Jahre, nicht ganz. Und ich muss sagen, als ich das erste Mal an der Schweizer Meisterschaft teilgenommen habe und dann habe ich die blinden Sehbehinderten einen Slalom, einen Riesenslalom runterfahren sehen und gesehen, wie die das machen, dass die einen Guide natürlich haben und dass die ein Mikrofon haben und dass der vorne sagt links, 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 rechts, rechts, rechts und die fahren dann quasi das nach und die sehen teilweise nichts bis sehr, sehr wenig. Stand ich da oben am Berg und gedacht, also wenn die das können, dann kannst du das auch, also runter da. Und das ist schon, oder auch Rollstuhlfahrer, die in so speziellen Bobs auf einem Ski runterfahren. Das erste Mal, als ich gesehen habe, dass da einer gesprungen ist, mit so einem Ding gesagt, Alter, du bist doch wahnsinnig. Was machst du da? Und ich habe dann später auch mal auf YouTube diese Paralympics-Abfahrten und so gesehen. Die sind noch dreimal wahnsinniger als die normalen, die Kitzbühel runterrasen mit 150, weil die in so einem Bob sitzen und eigentlich kaum oder weniger bewegen können. Ne? Von dem her, ja, das ist schon.
Ich hatte allergrößten Respekt. Und alle, die sich hier deinen Podcast anhören und das vielleicht da so mitkriegen, guckt auch Paralympics beispielsweise, weil das jetzt so das Aktuellste ist, die jetzt nachher dann stattfinden. Die haben es genauso verdient und wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Und ich hoffe, dass auch da die öffentlich-rechtlichen ARD, ZDF auch viel davon übertragen, dass man davon sehr viel sieht, weil das sind auch unglaubliche Sportlerinnen und Sportler. Also es ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Vor allem selbst für mich, als Laie, weil er keinen, Gott sei Dank, kein Handicap hat. Das darf man natürlich auch so sagen. Außer vielleicht mal hier ein bisschen Rücken, aber das sind wieder Lappalien. Da kriege ich Gänsehaut, weil diesen Lebensmut, diese Lebenskraft dann auch noch im Leistungssport, das ist echt Leistungssport, da kann man nur alle Hüte ziehen. Ich finde das überragend. Echt.
Ja, das sehe ich auch so. Ich habe auch in diesem Podcast mit einem ehemaligen Kollegen von mir, Skikollegen, gesprochen. Thomas Pfiel, der ist vor 2 Jahren jetzt, glaube ich, oder letztes Jahr ist er zurückgetreten. Und der hat die gleiche Behinderung wie ich, nur auf der anderen Körperseite. Und der war für mich damals so eine Art sportliches Vorbild. Und ich habe ihn dann auch porträtiert in der Zeitung für meine Diplomarbeit und so weiter und bin mit ihm mitgefahren und so. Und da muss man echt sagen, da lernt man auch so viel, wenn man sich das mal anguckt und was der, wie er das alles macht. Und wenn man dann andere sieht im Rollstuhl oder mit einer amputierten Bein oder Arm, wie die ihr Leben leben und machen, wow, dann muss man echt sagen, Respekt, wirklich großen Respekt. Ja, Marco, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Ich glaube, besser wird es kaum noch. Zum Schluss würde ich dich gerne fragen, was hast du noch für berufliche Ziele? Hast du noch einen Traum, den du dir erfüllen möchtest? Möchtest du mal eine Champions League-Finale, ein WM-Finale kommentieren? Am besten so wie Tom Bartels vielleicht sogar zum WM-Titel mitkommentieren. Oder hast du noch andere berufliche Ziele, die du unbedingt erreichen möchtest?
Also es ist natürlich immer schnell, dass man das so sagt, WM-Finale, EM-Finale, Champions League-Finale, da müssen sehr viele Dinge zusammenkommen. Tatsächlich, wir sind viermal Weltmeister geworden. Es gab 4 verschiedene Kommentatoren. Also auch da müssen wir jetzt für die Sporteinvorleistung gehen, tatsächlich. Da muss man noch beim richtigen Sender unter Vertrag sein. Und dann muss es auch noch sein, dass dann der Chef sagt, pass auf, der Hagemann, der macht das jetzt. So, also es kommt sehr viel dazu. Ich habe mich da, also wenn es natürlich dann irgendwann sein sollte, werde ich nicht Nein sagen, das ist ja keine Frage. Ich durfte schon jetzt in den letzten 6 Jahren 6 Europa-League-Finalspiele kommentieren und parallel 6, nicht parallel, aber in derselben Saison 6 Conference-League-Finals, nee, 3 sind es, ne? Ja, es waren nur 3. Conference-League wurde etwas später kommentieren, ein paar Tennis-Finals und so. Also, nochmal, wenn es kommt, sage ich nicht nein. Wenn es am Ende der Reise, der Karriere nicht so sein sollte, dann ist das völlig fein. Es ist alles gut und ich gönne das jedem anderen Kollegen, jeder anderen Kollegin total. Und also nochmal, da bin ich total entspannt, wenn das so ist. Berufliche Ziele, ich hätte nochmal tierisch Lust auf eine Talksendung tatsächlich, also mit Sportlerinnen und Sportlern zu sprechen. Oder auch halt mit dem Staff, der dahinter steckt, ne? Mit Physios und Ärzten und Psychologen und was es nicht alles gibt heutzutage. Also nochmal so eine wirklich schöne Talk-Geschichte, die kann ich mir noch sehr gut vorstellen. Das wäre nochmal was tatsächlich. Und ansonsten, ich hoffe einfach, dass es genauso weitergeht. Also, dass ich mein Traumjob so leben darf wie bisher. Und dann nehme ich alles genau so, was da kommt und freue mich darauf, in welchem Stadion sitzen zu dürfen oder in welcher Halle auch immer sitzen zu dürfen und das dann zu machen. Deswegen nagel mich jetzt nicht fest auf einen Wettbewerb oder auf ein Finale oder so. Nochmal, es kann auch der 13. Spieltag sein und dann hast du ein Spiel mit dem VfL Bochum gegen den 1. FC Heidenheim und es geht plötzlich 7-4 aus und du weißt nicht, was ist denn da passiert gerade. Also auch das sind dann Highlights, die plötzlich feststehen und die unvergessen sind. Also es kann gerne so weitergehen. Privat hätte ich noch weitere Ziele tatsächlich, aber die können wir vielleicht auch nochmal mal näher besprechen.
Ja, super. Hey Marco, vielen, vielen Dank, dass du hier den Spaß mitgemacht hast, dass du hier dabei warst. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe dir auch. Fand es auch mega cool, dass man zwischendurch ein bisschen emotional wurde mit den Paralympics und dem Behindertensport. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank. Danke dir.
Mirko, ich kann dir nur sagen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe, es hört auch ein paar.
Ja, da bin ich mir sicher. Das glaube ich, wenn ich das richtig antease, dann hören das ganz, ganz viele, garantiert.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Ich bin die Antje und als Coach für Lebensfreude weiß ich ziemlich gut, echte Lebensfreude gibt es nur mit Freiheit. In jeder Hinsicht und zu jeder Zeit. Nun ist Freiheit aber kein Selbstläufer, sondern wir müssen sie schützen. Und Demokratie bedeutet für mich nicht nur Meinungsfreiheit, sondern auch unbedingt die Anerkennung, dass wir alle füreinander verantwortlich sind. Als Mami von inzwischen 3 erwachsenen Kindern weiß ich, Partizipation beginnt in den Köpfen von uns Eltern. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder in einer freien und offenen Gesellschaft leben, dann müssen wir heute Verantwortung übernehmen. Und daher ist es für mich gar keine Frage, gib der Demokratie deine Stimme. Hashtag geh wählen.